Ich lade euch ein, zu Beginn der Predigt mit mir eure Offline-Bibeln zu benutzen, die um euch herumliegen, diese weißen. Auf der Seite 707, kann man sich gut merken, ist in diesen Bibeln das Matthäus-Evangelium Groß 18, Klein 21 abgedruckt. Das würde ich gerne zu Beginn der Predigt mit euch gemeinsam lesen. Wenn es euch möglich ist, schlag auf Seite 707 in der neuen Genfer Übersetzung das Matthäus-Evangelium Groß 18, Klein 21. Dort lesen wir: Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Nein, gab ihm Jesus zur Antwort, nicht siebenmal, sondern 77 Mal. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen, der ihm 10.000 Talente, ich habe mal ausgerechnet, 5 Milliarden Euro, nur mal so als Zahl, schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihm mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm zu 100%. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare, ich habe es mal ausgerechnet, circa 13.000 Euro schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du das mit jemandem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn gab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt. Also, das ist wieder mal ein krasses Wort von Jesus. Das sind direkte Worte von Jesus, die er gelehrt hat, die er gesagt hat. Das sind sozusagen Rotbuchstabenpredigt, ja. In manchen Bibeln sind die Worte, die Jesus selber gesagt hat, in Rot unterstrichen oder in Rot abgedruckt. Das ist so ein Text, der sehr klar und sehr deutlich ist. Wir hören den, ja, einen der Jünger, der zu Jesus kommt und sagt: Jesus, nur dass wir das jetzt mal klären. Ich übertrage das mal auf Ehepaare. Wie oft muss ich die liegen gelassenen Socken von meinem Mann aufheben? Ja, oder übertragen auf den Mann: Wie viele Schrammen in den neuen Alufelgen muss ich so hinnehmen von meiner Frau, ja, bis ich ihr das Autofahren verbiete? Also man kann das sehr unterschiedlich übertragen, ja. Oder wie viele Windeln muss ich wechseln, bis Schluss damit ist? Oder wie oft muss ich die Wäsche meiner Kinder auswaschen und all das? Wann ist genug? Wann kann ich guten Gewissens sagen: Schluss, jetzt reicht's? Wie oft muss ich es aushalten, dass einer meiner Schüler zu spät in die Klasse kommt? Wie oft muss ich als Chef das hinnehmen, dass einer meiner Angestellten zu spät zur Arbeit kommt? Wie oft muss ich ihm hinterherräumen: Herr, gib doch einfach mal eine Zahl raus. Manchmal wollen wir so: Gib mal die Zahl raus. Wir wollen es so technisch haben, ja? Wie oft muss ich meine Frau küssen, bis alles wieder gut ist? Funktioniert nicht, ne? Die Rabbis der damaligen Zeit, interessant, die haben gesagt: Dreimal ist gut. Also dreimal ist gut. Dreimal vergeben ist gut. Wenn du dreimal vergeben hast, dann ist es aufgelöst. Und der Mann glaubte: Ich bin jetzt so richtig gut. Ich schlage Gott mal so siebenmal vor, ne? So richtig großzügig. Also dann so. Und Jesus, der nimmt total den Wind aus den Segeln und sagt: Hey, Das, so kommst du nicht hin. Und er gibt ihm dieses Gleichnis von diesen zwei Verwaltern und stellt sie so gegenüber und sagt, so funktioniert Reich Gottes. Das heißt, das ist das Herz Gottes. So ist Gott, so denkt Gott über dich heute Morgen. Er ist der gute Verwalter und wie geht er mit dir um? Was hat er mit dir vor? Hier haben wir etwas Unglaubliches eigentlich. Ich habe euch die Zahlen gleich am Anfang genannt, die hier so ins Spiel kommen. Da ist einer, der ist unverschämt. Sorry, der ist doch unverschämt. Der hat sich, wodurch auch immer, durch Dummheit, ja, Schneeballsystem, wie auch immer, der ist so in Schulden geraten, ja. Da ist ja Griechenland gar nichts im Vergleich. Wirklich. Eigenverschuldet. Und der will den Schulden, der kommt auch nicht mal auf die Idee, den Schuldenschnitt zu bekommen, ja, sondern ihm wird ja richtig, Sanktionen werden ihm angedroht. Und weil ihm diese Sanktionen angedroht werden, gesagt, er fällt vor dem Herrn auf die Knie und sagt, Herr, Gnade, ich brauche Gnade, ich brauche Barmherzigkeit. Und sagt, gib mir mehr Zeit, ja, also die Griechenland, ja, gib uns mehr Zeit, ja, einfach nur ein bisschen die Zeit strecken, dann verschwinden die Schulden. Und am besten noch, gib mir Bedingungen und ich erfülle die und na? So wie beim Mediamarkt, bezahle nicht jetzt in 13 Monaten, ja, für den Fernseher, aber du kannst ihn jetzt schon mitnehmen. Nein, hier wird, er wünscht sich irgendwie eine Lösung. Und dieser Herr, der kommt wahnsinnig großzügig rüber. Hey, ich habe aufgeschrieben diese Zahl, ja, 5 Milliarden, nicht Millionen. Also Millionen ist das Kleine, Milliarde ist das Größere. 5 Milliarden Euro. Oder 20 Jahre Tagelohn. Also nimm einfach deinen Gehaltscheck von 20 Jahren und das als Betrag. 20 Jahre Jahres, 20 Jahresverdienste. Also man kann so sagen, wenn du es schaffst, 40 Jahre zu arbeiten, dein halbes Arbeitsleben als Betrag, ohne Abzug von Essen und so weiter, wirklich der Betrag. Das ist schon eine Menge, oder? Dein halbes Arbeitsleben. So viele Schulden hatte man. Der müsste nochmal 40 Jahre arbeiten, davon die Hälfte zurücklegen können und dann hätte er eine Chance. Also total unmöglich, sowas abzubezahlen. Und hier wird klar gesagt, hey, wenn du schon von Vergebung sprichst, will Gott dir klar sagen, du hast bei jemandem Schulden. Du bist ein Schuldner. Du hast bei Gott Schulden gesammelt und die sind so groß. Doch aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Selbst wenn ihr mit nächsten Generationen dran arbeiten würdet, aus der Nummer kommt ihr nicht mehr raus, für die Schuld, die wir bei Gott angehäuft haben, irgendwie rauszukommen. Bringt auch nichts, Selbstmordattentate machen, bringt nichts. Es gibt auch keine Abkürzung. Gott ist ein gerechter Gott und für Fehler gibt es eine Strafe. Und hier sagt er klar, hey, ich kann dir nur vergeben. Und meine Vergebung ist so, so groß. Dann sagt er aber auch hier, er knüpft diese Vergebung nicht an Bedingungen. Das ist so krass. Da kommt jemand zu dir, der irgendwas dir gemacht hat und sagt, ja, vergib mir. Und sofort denken wir, zu welchen Bedingungen? Woran knüpfen wir das? Okay, ich vergeb dir, wenn du das und das nicht mehr machst. Oder ich vergeb dir, wenn ich sehe, dass du es ernst meinst. Wenn ich sehe, dass da eine Ernsthaftigkeit dahinter ist. Wenn ich dich beobachte und merke, da ist eine Veränderung an Lebensstil. Beziehungen gehen auseinander und da kommt einer und sagt, hey, ich möchte wieder einziehen, ich möchte mich wieder versöhnen. Und dann ist man eigentlich auch weise und sagt, hey, aber ich knüpfe das an Bedingungen. Ich möchte nicht nochmal verletzt werden, ich möchte nicht nochmal enttäuscht werden, ich möchte nicht nochmal umsonst arbeiten. Aber hier, dieser Verwalter, der hat bedingungslos vergeben. Und das nennt die Bibel Gnade. Bedingungslose Vergebung, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. Wo Gott sagt, ich liebe dich aber oder ich liebe dich wenn oder ich vergebe dir angenommen das. Du musst so und so gut sein. Und schon merken wir, das geht nicht in unser deutsches Hirn rein. Ja? Das hat uns niemand beigebracht. Ich sage meinen Kindern, wenn ihr das und das macht, gibt es die und die Konsequenz. Und wenn ihr heute Nachmittag einen Ausflug machen wollt, dann müsst ihr in eurer Mittagspause ruhig sein. Das sind Bedingungen, die knüpfe ich. Und wenn sie es machen, dann gibt es einen Ausflug. Wenn nicht, dann gibt es keinen Ausflug. Eine Theorie. Also wir versuchen es immer Und einfach so zu vergeben und sagen, hey, es ist klasse, dass du mir den Tag ruiniert hast oder die Nacht, hey, es ist kein Problem, mach das nächste Nacht gerade wieder so. Es ist schwer. Aber dieser Verwalter hier, der ist ja richtig mies gewesen, dieser kleine Diener. Der hat ja alles erlassen bekommen. Der müsste doch normalerweise das Fest seines Lebens feiern. Und die Bibel beschreibt es so, 5 Milliarden wurden ihm erlassen, kaum ist er aus der Tür raus, sieht er einen, der 13.000 ihm schuldet. Also 100 Tagessätze, ja. Entspannt euch mit den Zahlen, ja. 100 Tagessätze, ein Drittel Jahresgehalt, wie auch immer, ja. Schon eine Menge, kannst du schon einen Dacia davon kaufen, ja. Das schuldet er ihm und der geht richtig brutal zu dem hin. Der verliert seine Fassung, der wird lieblos, der packt ihn an den Hals, ja. Also es ist nicht so typisch bei Bankgeschäften. Die Bank macht das meistens jetzt nicht. Die schreiben ja so einen Brief. Nicht mal der Gerichtsvollzieher darf dich in Deutschland am Hals packen. Aber der wird ja richtig handgreiflich, der packt den und sagt, hey, ich schmeiß dich ins Gefängnis, du Elender, ja. Interessant, bei diesem Menschen diese Konfrontation, diesen Schuldner zu sehen, dem ist das Fass übergelaufen. Diese 13.000, die haben definitiv das Maß überstiegen, wo er sagen könnte, da mache ich noch mit. Da ist einfach was über ihn gekommen. Er hat gesagt, genug, das ist zu viel. Diese Schuld kann ich dir nicht vergeben. Ich kann dir nicht barmherzig, ich kann dir das nicht vergessen. Und ich glaube, jeder von uns hat so sein Maß zu verschiedenen Leuten. Bei dem einen sagst du, ja gut, von dem lasse ich mich nochmal auf den Arm nehmen und bei dem sagen wir, oh, wenn wir den schon sehen, dann ist schon genug. Wenn wir von dem schon hören, der hat mich schon so oft enttäuscht oder der hat mich schon so oft übers Ohr gehauen oder der hat schon so oft seine Aussage nicht gehalten, ja, sein Wort nicht gehalten. Wir haben da immer so ein Maß, bei jedem unterschiedlich. Und wir sagen also, hier, jetzt ist genug, jetzt nicht weiter. Oder bei dem haben wir die und die Bedingung. Und so auch dieser Mann, der geht da hin und ist brutal und fordert das ein. Und ja, erstens ist er überhaupt nicht bereit zu vergeben. Und die Frage ist, warum? Also wenn man für ihn sprechen wollte, ja, wenn man ihn versucht zu verteidigen, würde ich sagen, er hat das gehört von Gott, ich vergebe dir alles, aber der konnte es einfach nicht glauben. Das war einfach zu groß, das war einfach zu krass. Das hat er vielleicht noch nie gehört in seinem Leben, dass da ein Gott ist, der wirklich bereit ist, ihm alles zu verzeihen. Vielleicht hat er sich gedacht, ja, das sagt er so, aber irgendwo kriege ich doch die Rechnung mit der Post. Und dann ist es doch besser, wenn ich die 13.000 immerhin schon mal eingesammelt habe. Irgendwo gibt es doch bestimmt ein Kleingeschriebenes. Irgendwo gibt es doch irgendwas in irgendeinem Grundbuch, wo doch meine Schuld eingetragen ist. Ich glaube, da war einfach eine Angst da in diesem Menschen. Die Angst, was ist, wenn ich dann doch eines Tages vor Gott stehe und er mir doch einen dicken Ordner aushändigt und da ist alles buchhalterisch, alles sortiert, Kontoauszug für Kontoauszug für Kontoauszug für Kontoauszug, alles, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben, alles, wo ich falsch gehandelt habe gegen Gott und Menschen, alles akribisch da. Was ist, wenn es doch die CD gibt mit den, die Schweizer CD, ja, mit den Steuersündern. Was ist, wenn die CD doch irgendwo da ist? Was ist, wenn sie doch irgendwo hochkommt? Da muss ich mich doch freikaufen können. Ich glaube, dass diese Angst da war in diesem Menschen. Da hat nicht dieses Gottvertrauen gegeben. Ich glaube, Gott hat ihm alles verziehen, aber das hat diesen Menschen nicht verändert. Da ist irgendwas nicht gesickert, nicht tiefer gesickert. Und das ist bei uns, eigentlich müssten Leute, die behaupten, mit Jesus unterwegs zu sein und Jesus zu kennen und Jesus zu lieben und ihr Leben ihm anvertraut zu haben, eigentlich müssten das Leute sein, wo diese Vergebung so reingesickert ist, dass wir viel entspannter sind, wie wir es eigentlich so sind. Eigentlich müssten wir Menschen sein, die sagen, hey, mir ist so megamäßig vergeben worden, ich muss besserer Vergeber werden. Ich muss jemand sein, der besser Menschen aus ihrer Schuld entlässt. Wenn wir dann unseren Eltern vielleicht denken, oh Mensch, wo haben wir uns gestritten oder mit den Schwiegereltern, was sind da für Konflikte? Wir müssten bessere Vergeber sein und denen sagen, hey, ich vergebe dir, ich lass dich los aus dieser Schuld, aus dem, was du gesagt hast, weil mir so vergeben wurde, weil mir so viel vergeben wurde, viel, viel mehr. Eigentlich müssten wir zu den Menschen hingehen, die sich gegen uns versündigt haben und ihnen vergeben. Dann gibt es noch jemanden, wo es richtig, richtig schwer fällt, jedem von uns zu vergeben. Wisst ihr, wer das ist? Wir selbst. Und jemand hat mich gefragt, was kann ich denn machen, wenn es mir so schwer fällt, mir selbst zu vergeben? Wie macht man das? Ganz einfach, Gott hat dir bedingungslos vergeben. Bedingungslos. Knüpfe nicht Bedingungen daran, dir selber zu vergeben. Manchmal sind wir so hart zu uns selbst. Oh, ich würde mir selber vergeben, wenn ich ja sehen würde, dass ich mich ja verändere. Macht Gott nicht. Wenn Gott dir nur vergeben würde, wenn du eine eidesstattliche Erklärung abgibst, dass du dich veränderst. Hey, null Punkte setzen, ja? Keine Hoffnung. Null Hoffnung. Diese Bedingung knüpfen. Ah, wir wollen es irgendwie geregelt haben, festgehalten haben. Gott sagt, nee, ich vergebe dir bedingungslos. Kannst du das annehmen? Gott sagt dir nicht, ich lass dich los, wie so ein Mafia-Typ und du hast 10 Tage Zeit, die Schuld wieder reinzuholen oder du und deine Familie passiert was. Macht er nicht. Der ist nicht so ein Gangster-Typ, ja? Gott will nicht, dass wir in Angst leben und Gott will nicht, dass wir Angst haben. Oh, Gott wird mir doch nicht vergeben. Gott will, dass wir Vergebung annehmen, dass wir erbitten Vergebung und dass wir Vergebung erhalten und dass wir davon verändert werden, dass unser Lebensstil sich verändert, dass wir die Gnade von ihm, diese bedingungslose Vergebung der Schuld, dass wir sie akzeptieren und voll annehmen. Und das ist nicht einfach. Manchmal wollen wir Gerechtigkeit, wollen wir Wiedergutmachung und wollen wir, ja, Gerechtigkeit. Sagen, ja, ich vergebe dem, wenn er alles wieder in Ordnung gebracht hat. Es muss ja gerecht sein. Und Gott sagt, lass das los. Lass das los. Mach dich nicht zum Richter. Wenn ich dir bedingungslos vergebe, dann ist das so eine Schuld. Da kannst du dir auch leisten, die 13.000 loszulassen, jemand anders. Das kannst du dir leisten. Wir wollen Gerechtigkeit wiederbringen. Ey, Menschen haben die letzten 4.000, 5.000 Jahre versucht, Gerechtigkeit zu bringen. Zeig mir ein Regime, ein Reich, das das gut gemacht hat. Am Ende gab es doch immer die Mafia, am Ende gab es doch immer die Korrupten und den einen König, der sich die Taschen vollgesteckt hat. Das ist bei uns menschlich nicht möglich. Selbst bei dir nicht. Gott ganz zu glauben, Gott ganz zu vertrauen, dass wir am Ende nicht büßen müssen, dass er uns vergeben hat. Hey, das ist ein Wunder. Das nennt die Bibel Glauben, das ist ein Wunder. Jeder, der Mathe belegt hat, hey, macht keinen Sinn. In Deutschland werden Banken gerettet, ja, sagt man so, Banken gerettet, Bad Banks gemacht, ja. Da werden irgendwelche Steuergelder Banken in den Rachen geworfen, die schlecht mit dem Geld umgegangen sind, damit die gerettet werden. Hey, reg dich nicht drüber auf. Das, was Gott bereit ist, dir zu vergeben, war viel mehr. Und glaube aber nicht, dass es billig war für Gott. Das ist die andere Gefahr. Ne? Bei den Banken denken wir, ja gut, das ist ja eh so virtuelles Geld. Das wird von irgendwo genommen, wo es eh nicht existiert. Irgendeine Zahl irgendwo anders hingeworfen und am Ende überlebt die Bank. Das ist so virtuell, das können wir ja gar nicht mehr spüren. Es gibt ja auch Kirchen, die verkünden so Allversöhnung. Das ist ja auch so ziemlich der größte Mist, den es gibt. Das bedeutet nicht mehr wie sowas wie, irgendwie Gott ist so ein netter Papa im Himmel und der hat ja sowieso allen vergeben. Und am Ende, du kannst ja wie die Axt im Wald gelebt haben, kommen sowieso alle auf denselben Bahnhof und er heißt Himmel. Also Allversöhnung. Jesus war so doof und ist blind für alle gestorben und selbst wenn du auf ihn draufgespuckt hast und dich nie für ihn interessiert hast, wirst du trotzdem am Ende an diesem Bahnhof stehen, der Himmel heißt. Und da gibt es ja Buchautoren, auch christliche. Man ist auch irgendwie entspannt, ja, wenn man nicht über Hölle predigen muss. Ist ja immer so ein Thema, mach mal eine Anzeige in der Stadt, heute predigen über Hölle und guck mal, wie viele Gäste kommen. Ja? ist nicht so das Thema, nicht so der Publikumsmagnet. Aber auf der anderen Seite vom Pferd, aber es gibt hier die Hölle. Und Gott ist da ganz klar, dass wenn ein Mensch nicht mit ihm lebt und sich nicht für ihn entscheidet, nicht sagt, ich mache bei Gott fest, dass er nicht fest bei Gott gemacht hat. Und es gibt keine alternativen Plätze oder so, ja. Und es gibt dann wirklich Leute, Christen, die haben sich das einfach gemacht, die behaupten wirklich überzeugt, es gibt gar keine Hölle. Gott ist so ein Lieber, dass wenn er schon Menschen geschaffen hat, wenn er sie lieb hat, könnte er doch niemals einen Ort zugelassen haben, der schlecht ist für die Menschen. Ja, es klingt irgendwie nett, ne? Das ist ja so ein sehr, sehr netter Ausweg. Aber es ist ein unmöglicher Ausweg und es ist unmöglich. Gott sagt, hey, damit dir vergeben ist, musste ich bezahlen. Musste Jesus bezahlen. Musste er, man könnte fast sagen, diese Schuld abbezahlen, arbeiten gehen, würde man sagen. Ja? Musste er sich versklaven lassen. Musste er der Niedrigste unter allen werden. Verachtet von allen, nicht erkannt von den Seinen. Hey, das hat er alles für mich und für dich gemacht. Es gab keinen so einen Schuldenschnitt mit Griechenland. Irgendein Politiker drückt irgendeinen Knopf, irgendeine Überweisung findet statt, kriegen wir gar nichts davon mit. Ganz ehrlich, wie hat sich das auf dich ausgewirkt, als das Griechenland die Schulden erlassen bekommen hat? Hätte es auch sein, du hättest geschlafen, hättest die Nachrichten gar nicht mitbekommen. Oder? Also mich hat es null berührt, ganz ehrlich. Und so denken manche, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben und meine Schuld ist bezahlt und egal wie ich lebe, das nehme ich in Anspruch. Hier heißt es nein. Pass auf, dass du kein ungerechter Diener bist. Wenn du die Erlösung, diese Vergebung, die musst du von Gott bewusst annehmen, das ist das eine. Du musst schon hingehen und er muss zu dir schon sagen, dir ist es vergeben und du musst die Vergebung annehmen. Und dann fordert von Gott von dir aber ein Lebensstil der Vergebung. Was passierte mit dem, dem alles vergeben wurde, der hat aber nicht vergeben? Wo ist er hingekommen? In den Himmel? Nein. Hey, Gott hat gesagt, ich habe dir alles vergeben. Und ich habe dich beobachtet. Und das Erste, was du gemacht hast, du hast deinen Nachbar gewürgt. Manchmal sagen Leute, oh, Jesus war viel zu krass. Da gibt es ja so Sätze, wenn du deinen Bruder Dummkopf nennst, was sagt die Bibel dann? Was passiert mit einem, wenn er seinen Bruder Dummkopf nennt? Kennt ihr die Bibelstelle? Was passiert, wenn Jesus sagt, hey, wenn du deinen Bruder Dummkopf nennst und beleidigst? Jetzt überlegen, wie oft haben wir das schon gemacht, ja? Hey, ist die Bibel ganz klar? Ja, da gibt es Konsequenzen. Und wenn du dabei bleibst, das sind bitterböse, diese Konsequenzen. Das heißt, Jesus sagt, wir können es uns nicht erlauben, auf der einen Seite entlassen worden zu sein von der Schuld und dann selber Bedingungen dran zu knüpfen, wann wir vergeben. Das ist einfach, dann sagt er, dann werden wir nämlich das verlieren, was wir bekommen haben. Das ist doch dann passiert, ne? Der hat ja alles vergeben bekommen, hat aber selber nicht vergeben. Am Ende hat er die große Vergebung verloren. Das ist leider jetzt kein Sonnenschein-Evangelium in dem Sinne, ja? Jedem ist vergeben und es gibt keine Hölle und alles ist super. Und wenn du schon evangelisch getauft und geboren bist, dann, hey, bist du in einem noch besseren Himmel oder so. Vergiss es. Nicht mal pfingstlich geboren zu sein hilft dir, ja? Null Punkte. Ich muss selber, ich kann noch nicht mal für meine Frau die Vergebung Gottes annehmen. Die muss es schon selber machen. Und die muss selber drin leben. Und die muss mir vergeben, das ist das Vorteil, ja? Das ist echt gut. Ich kann sagen, du Schatz, musst mir vergeben, ja? Da kannst du nichts machen. Also an deiner Stelle würde ich mir vergeben. Bedingungslose Annahme und Vergebung. Ich merke, das ist total schwer. Radikale Liebe, radikale Vergebung. Ich weiß nicht, was man als Redner machen müsste, damit es bei uns sickert. Weil das so krass ist, oder? Jesus sagt, ich habe alles gemacht, dass du dir vergeben kannst. Das würde bedeuten, wenn du in einer Situation bist, wo du dir selber nicht vergeben kannst, darf ich dir zusprechen, du bist ein ungehorsamer Mensch Gott gegenüber. Du machst Gott wütend, wenn du selber dir nicht vergeben kannst. Weil er sagt, ich habe dir vollständig vergeben und ich erwarte von dir, dass du bedingungslos an den Menschen vergibst und auch dir selber. Und wenn du aber sagst, oh, ich kann mir aber selber nicht vergeben, weil, sagt Jesus, hey, du lebst ungehorsam. Du ärgerst mich. Ich habe für was bezahlt, damit du etwas leben kannst und du lebst das nicht. Ist das ein guter Gott? Oder? Hier ist doch echt ein guter Gott, dass er sagt, du kannst dir nicht erlauben, dir selbst nicht zu vergeben. Ist doch echt gut. Minderwert, das ist ja auch so, ne? Oh, ich bin nicht ganz so gut, wie ich sein könnte. Und die anderen sind ja so viel besser. Rote Lampe, ungehorsam. Hey, ich habe bezahlt, sagt Jesus. Nenne nie wieder meine Schöpfung schlecht. Deswegen sagt Jesus, nenne nicht deinen Bruder schlecht, weil für den habe ich auch bezahlt. Und nenne aber auch nicht dich selbst schlecht, weil ich habe dich gemacht. Das ist schon krass. Das ist die gute Botschaft. Ich finde, das ist echt eine gute Botschaft. Diese anderen, wenn du das und das machst, kommst du in den Himmel. Wenn du später ein Regenwurm wirst oder wie auch immer, oder wenn du auf den Knien robbst oder wenn du die und die Pilgerreise machst oder wenn du den und den Nagel von dem und dem Kreuz besitzt oder das und das um dich drum trägst. Leute, das ist alles Werkgerechtigkeit, das ist alles Werkglaube. Und Jesus sagt, weißt du, es gab nur ein Werk und das ist wichtig, das, was Jesus für dich getan hat. Alle anderen Werke, die sind null im Vergleich. 5 Milliarden zu 13.000, ha! Was willst du mit deinem Betrag? Was willst du mit dem, was du machen kannst im Vergleich zu dem, was Gott für dich getan hat? Selbst wenn du versuchen wirst, perfekt zu sein, ist das lächerlich. Das ist, wenn du Griechenland 1 Euro schenken würdest, die würden dich auslachen und sagen, Leute, wisst ihr, wie viele Schulden wir haben? Ist ja ganz nett, dass du da deinen Euro rüberschmeißt. Aber es ist nichts in Relation. Das ist das Evangelium. Es gibt nichts, wofür wir büßen müssten, weil einer es getan hat, stellvertretend für uns. Stellvertretende Bösen, ja, für uns. Und das konnte auch nur einer tun, der eben nicht ein Mensch alleine ist, sondern der Gott ist. Deswegen, wenn andere religiöse Gruppierungen wie Zeugen Jehovas behaupten, Jesus wäre kein Gott, ey, mir dreht sich so um den Magen um. Ich sage, hey, bin ich doch verloren. Musst du mal einen Zeugen Jehova fragen, wer bitte hat für dich bezahlt? Leute, wenn Jesus nicht Gott ist, wer hat für dich bezahlt? Wer hat für dich diese Schuld getragen? Du bist ein schuldiger Mensch. Weil alle Schuld ist immer noch auf dir. Wenn Jesus für dich ein Frommer oder höchstens so gewesen ist in der damaligen Zeit, ein Wanderprediger, hey, dann hast du eine Wahnsinnsschuld auf dein Leben. An deiner Stelle würde ich schnell zu Gott rennen. Und einen finden, der deine Schuld wegnehmen kann. Nur einer kann es, nur einer hat es getan. Dieses Geschenk ist zunächst kostenlos und dennoch, es befähigt und verpflichtet zu einem neuen Leben, zu einem Leben der Gnade und Leben der Vergebung. Das finde ich so gut bei Gott. Er gibt die Dinge frei und es gibt Kleingeschriebenes, aber das ist so gut für dich. Das ist das Gegenteil bei Gott, das ist Kleingeschriebene richtig gut für dich. Das bindet dich nicht, das macht dich frei. Gott sagt, ich vergebe dir und ich mache dich fähig, einen neuen Lebensstil zu führen, einen Lebensstil der Vergebung, ein neues Leben nennt es die Bibel, ein Leben der Gnade und Vergebung. Du kannst, was du vorher nicht konntest. Du kannst Menschen vergeben, denen du vorher nicht vergeben konntest. Wir können nicht nur, wir sollen, wir müssen Schuld anderen vergeben. Und du kannst nicht bedingungslose Liebe und Vergebung auf der einen Seite empfangen und dann immer nur an Bedingungen geknüpfte Vergebung anbieten. Also wir müssen schon die Qualität, die wir bekommen, auch weitergeben. Das ist die Herausforderung, ja? Das ist die Herausforderung. 77 Mal und drüber hinaus. Und ich glaube, Jesus streckt ein Leben zu dir, seine Hand zu dir und zu mir aus und sagt, willst du nicht auch so ein Leben? Hey, willst du nicht auch so ein Leben der Vergebung, wo du nicht ständig über andere schimpfst, wo du nicht ständig andere schlecht redest, damit du selber besser im Licht bist? Hey, das ist 1 Dollar Münze nach Griechenland schicken. Das macht so keinen Sinn. Das ist wie wenn Gott uns zuguckt von oben und da unten sieht er 2 Ameisen, die sich streiten. Und die eine sagt, ja, aber die ist schuldiger als ich. Und Gott denkt sich, ach, wie süß ihr beiden, also wirklich, ja. Hab auch nichts Besseres zu tun, wie zu überlegen, welche von euch größer oder stärker ist, wenn ich euch beide von oben angucke, ja. Es ist irgendwie, falsche Relation. Und dann sagt er, ich habe meinen Sohn für dich sterben lassen, du Ameise. Ja? In der Größe, in der Dimension. Jemand hat gesagt, wenn wir vergeben, tun wir uns das Beste für unsere innere Gesundheit. Ich glaube, du könntest eine Untersuchung machen. Leute, die bei denen andere Schulden haben, die leiden selber drunter, dass andere unter ihnen bei ihnen Schulden haben. Also Schulden ist nichts, was einen glücklich macht. Egal, ob du sie machst oder jemand sie bei dir macht. Es belastet dich. Du machst dir Sorgen, kriege ich das Geld wieder? Wann und wie und was, wenn nicht? Es ist ein Sklave. Die Bibel sagt, es ist ein Sklave. Schulden sind Sklave. Die versklaven uns. Und wenn wir die Schulden erlassen, erlassen wir uns selber aus dem Gefängnis. C.S. Lewis sagte, also ein christlicher Schriftsteller, Christ zu sein bedeutet, das Unverzeihliche zu vergeben, weil Gott das an dir Unverzeihliche dir vergeben hat. Gott hat dir Unverzeihliches vergeben und deswegen, hey, kannst du weitergeben. Ernest Hemingway hat so, ein Schriftsteller, hat so Kurzgeschichten verfasst und eine, die finde ich Hammer. Erzählt von einem Vater in dieser Geschichte und dem Sohn. Und beide, wie das halt so ist, aus irgendeinem Grund haben sich gezofft. Und was machen wir, wenn wir uns zoffen? Dann behandeln wir uns mit Schweigen, ja? Oder hüllen wir uns in Schweigen. Dann brechen wir den Kontakt ab. Und diese beiden haben aufgehört, miteinander zu reden. Und sie haben aufgehört, miteinander zu reden. Und wird irgendwas dadurch besser, dass man aufhört, miteinander zu reden? Nein. Die Kluft wird meistens größer. Das ist keine wirkliche Kur. Und es ging dann so weiter, dass der eine ausgezogen ist. Der Sohn ist ausgezogen und sagt, ja, mir reicht es. Und irgendwann, der Vater kam an diesen Punkt und gesagt, ist mir alles egal, ich will einfach nur meinen Sohn wieder. Ist mir alles egal, ich will einfach nur diese Beziehung wieder da. Ich will mich mit ihm versöhnen. Und so reiste er in die damalige Hauptstadt von Spanien nach Madrid und ging zu der großen Madrider Zeitung und hat gesagt, wie kann ich meinen Sohn erreichen? Ihm kam diese Idee, der Sohn hieß Paco, eine große Anzeige auf der ersten Seite zu schalten in dieser Zeitung, wo er wusste, es ist wie die Bildzeitung, das liest da irgendwie jeder am Hafen. Und dort ließ er abdrucken, Paco, bitte triff dich um 12 Uhr Mittag morgen mit mir hier vor dem Zeitungsbüro. Ich habe dir alles vergeben, ich liebe dich, dein Vater. Am nächsten Tag standen 800 Männer mit dem Namen Paco vor diesem Gebäude. Steht ja. Ey, ich glaube, dass auch heute hier einige Pacos sitzen. Über 800 dachten, hey, ich habe drauf gewartet. Ich habe drauf gewartet, dass dieser Vater mir die Hand ausstreckt. Ich will das. Letztendlich will der Mensch sich mit Gott versöhnen. Letztendlich wollen unsere Nachbarn sich mit Gott versöhnen. Wir sind dazu geschaffen, mit Gott in Versöhnung zu leben. Und es ist so toll, dass wir das selber leben können und andere Menschen dazu einladen können. Und es tut so gut, sich zu versöhnen, Versöhnung auszusprechen, Versöhnung zu erleben. Und ich weiß nicht, ob du es schon gemacht hast, aber es ist was richtig, richtig Gutes. Deine Schultern wachsen manchmal 5 bis 10 Minuten, Zentimeter danach, wenn die Last so weg ist. Wenn man Versöhnung mit Gott findet, wenn man sich mit Gott zum ersten Mal versöhnt im Gebet oder wenn man andere Menschen aus ihrer Schuld entlässt, wenn man ihnen vergibt. So, so wichtig. Alles andere hält uns gefangen. Alles andere hält uns in diesem Gefängnis. Wir werden gefoltert wie hier. Wir werden gefoltert von unseren Gedanken, Schuldgefühlen und. Ich will mit uns beten. Jesus, du bist gekommen, um Menschen zu befreien und freizusetzen. Und du bietest es heute wie vor 2000 Jahren an. Jeder Mensch von uns hier kann sagen, Jesus, vergib mir. Jesus, vergib mir all meine Schuld. Jesus, entlasse mich aus meiner Schuld. Jesus, du hast alle meine Schuld an dein Kreuz getragen und du hast gelitten. Jesus, schenk mir ein neues Leben, ein Leben der Leichtigkeit, ein Leben der Vergebung. Und Jesus, befähige mich, anderen Menschen Vergebung zu geben, anderen Menschen gegenüber Vergebung auszusprechen. Hilf mir, ein Mensch zu sein, der andere nicht versklavt, sondern ein Mensch, der andere freigibt. Und wenn wir das glauben und Amen sagen, dann verändert sich unser Leben nachhaltig. Und Gott hat uns hier auf diese Erde gelassen, damit wir anderen Vergebung aussprechen. Und wir haben auch den Dienst der Versöhnung auf dieser Erde. Und hey, ich wünsche mir so, dass wir da drin Fortschritte machen, dass wir da drin vorangehen. Es tut so gut. Wir können nur gewinnen. Amen.